Die Influencer, die besonders stark einflussreich sind, beherrschen auch das Spiel, nicht zu extremistisch zu sein.
Sie beherrschen das Spiel, nicht zu extremistisch zu sein. Ja, oder sie sind halt einfach keine Extremisten. Hier wird halt immer und immer wieder unterstellt. Das ist halt dieser implizite Vorwurf, der für mich da drin liegt, dass halt Leute, die sich in dieser Art und Weise einlassen, in Wirklichkeit halt noch viel dunklere Gedanken hegen würden, was ganz Schlimmes im Schilde führen, sich aber maskieren. Also man kann Gedanken lesen. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies plötzlich Hassobjektwelt. Ja, meine lieben Freunde, es ist mal wieder Zeit für einen Beitrag, in dem der Öffentlich-Rechtliche versucht, seine Kritiker zu diffamieren. Darin vorkommen wird übrigens unsere liebe Critical Cat. Die wurde nämlich vom SWR tatsächlich angefragt, 6 Tage nach der Veröffentlichung des Böhmermann-Beitrages, unter Verwendung ihres Klarnamens in Verknüpfung zur Online-Präsenz auf YouTube und Twitter. Man hat sie explizit unter einer E-Mail-Adresse kontaktiert, die nicht öffentlich mit diesen Accounts verknüpft war, spricht sie mit dem Klarnamen an, man wollte ein paar Fragen stellen. Das hat natürlich ein gewisses bedrohliches Element. Warum? Mit dem Klarnamen ansprechen, warum nicht offizielle Kontaktwege, die öffentlich zugänglich sind, benutzen, wenn man nicht signalisieren möchte, wir wissen ganz genau, wer du bist. Gerade im Zuge der Böhmermann-Causa ist man auch davon ausgegangen, dass sie diesen Klarnamen dann auch äußern werden. Von daher hatte sich Critical Cat entschieden, dort den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das Interview dazu könnt ihr euch durchlesen bei der Jungen Freiheit, bevor der SWR doxen konnte. Hätte man so und so machen können, hier war es die Flucht nach vorne, die natürlich dann aber am Ende des Tages, hätte man es nicht gemacht, einem die Möglichkeit genommen hätte, falls sie das dann wieder machen würden, das noch einmal hart zu kritisieren. Ich bin der Meinung, das kann man so oder so machen, sei es drum.
Da kann man nur hoffen, dass ihm nicht als nächstes ein Messer im Park beschert wird.
Hier sehen wir direkt den ersten Kommentar und ich sehe unten Quelle YouTube Horizont. Hier ist also schon mal vollkommen klar, dass dieser Kommentar nicht eine direkte Folge aus einer verbalen Anheizung stattgefunden durch Horizont sein kann, weil Horizont kein einziges Wort auf seinem Kanal spricht, sondern lediglich Beiträge miteinander gegenüberstellt, kontrastiert oder Jahre und Monate übergreifend gewisse Sachverhalte in den Medien resümiert.
Punkt. Es ist dummes Geschwafel von einer unreifen, dummen Göre.
Ich finde, das Problempony sagt schon alles über sie. Ist wie eine Hakenkreuzbinde mittlerweile.
Okay, das ist ein Kommentar unter einem Video von Critical Cat gewesen. Auch hier, also abseits der Wortwahl, die ich so nicht treffen würde, ist der Pony nicht ein politisches Symbol geworden, so im akademischen, linken, linksaktivistischen Sektor. Ich glaube, es gibt keine rechte Frau, die so eine Frisur trägt und ich würde wahrscheinlich 1000 Euro in den Topf werfen als Wette, dass ich akkurat anhand von 4 von mir ausgewählten Thesen erraten könnte, wie die Dame, die wir hier im Bild sehen, zu diesen einzelnen Punkten steht.
Aber was ist, wenn dieser Teil einer Strategie ist.
Der Hass ist eine zentrale Emotion. Da geht es um ein Polarisieren, um Kampagnen durchzuführen.
Für diese. Ach so, aber wenn der Öffentlich-Rechtliche Kampagnen durchführt oder Kampagnen mithofiert, wie zum Beispiel von Korrektiv, dann ist das geleitet von dem Willen, die Demokratie zu erhalten oder sowas. Gleichzeitig wird aber eine grundabneigende Haltung und Intoleranz Grundlage dafür sein, dass es diesen Beitrag überhaupt gibt. Der Öffentlich-Rechtliche geht hier wieder gegen seine Kritiker vor. Er versucht politisch zu agitieren. Das ist nicht seine Aufgabe.
In der Recherche begebe ich mich in digitale Räume, in denen täglich gehetzt, bedroht und diffamiert wird. Ich erlebe, wie persönliche Daten von Menschen veröffentlicht werden.
Das ist ja nicht die Veröffentlichung von persönlichen Daten, wenn diese Daten ohnehin schon öffentlich einsehbar sind. Sonst hätte man ja hier einen Straftatbestand und könnte man den nachweisen, würde man das hier nicht aussparen, man würde das erwähnen.
Gegen ihren Willen.
Naja, vor dem Hintergrund kann man fragen, ob es der Wille von Critical Cat war, als Ex-SWR-Mitarbeiterin, was man uns verschweigen wird, Teil dieses Beitrages zu werden. Mich haben sie auch nicht gefragt, ob ich meinen Namen hören möchte in Verknüpfung zu meinem YouTube-Kanal. Der war ja eben auch nicht öffentlich zu recherchieren in Verbindung zu meinem Kanal. Hier ist natürlich mal wieder klar, also etwas, was mehrere Eskalationsstufen unter dem liegt, was der Öffentlich-Rechtliche sich selber rausnimmt, ist aber, wenn es der andere macht, in 10-fach abgeschwächter Form Hass.
Konstantin Saarfeld schüttelt mehrmals den Kopf im Verlauf der Sendung. Eine einfache Meinungsäußerung mit fatalen Folgen.
Ja, einfache Meinungsäußerungen von meiner Personalie ausgehend im Internet haben dann ja zur Folge, dass ihr mich an die Öffentlichkeit zehrt als Öffentlich-Rechtlicher, ne? Hier hat sich natürlich dieser Sachverhalt eingereiht wieder in dieselbe Kerbe, in die eben öffentlich-rechtliche Zufälle oft reinschlagen. Dann sitzt dann hinter Weidel jemand, der halt seine Miene verzerrt und damit für den Zuschauer sichtbar bereits kommentiert, was Weidel sagt. Und das waren alles öffentlich zugängliche Informationen. Hier wurde nichts aus dem privaten Umfeld seiner Personalie ausgeforscht oder herausgebracht. Wäre dies in einem strafrechtlich relevanten Rahmen passiert, würde man das Critical Cat, denke ich, relativ vokal hier zulasten legen.
Ich bin zur Arbeit gefahren, erste Meeting gehabt und dann kriege ich eine WhatsApp-Nachricht, wo mir jemand einen Tweet schickt. In den Kommentaren davon ging das dann richtig ab.
Die wollen richtig, dass es pfeift.
Dahinter sitzen zwei geplatzte
Das kommt raus, wenn der Papa da
ist. Wer
sind die Kackvögel?
Okay, auch interessant, die Kommentare, die wir hier gerade sehen, sind laut den Screenshots, die man dort angefertigt hat, zweimal angezeigt, viermal, fünfmal angezeigt worden. Auch hier wäre interessant, wie groß der Zuspruch in Form von Likes gewesen ist. Naja, wie groß soll er auch gewesen sein bei 2 bis 5 Anzeigen?
Die haben Geld bekommen, die wurden da gezielt platziert, um da mit dem Kopf zu schütteln.
Also Critical Cat hat diesen Vorwurf nicht geäußert. Das hätte man hier sonst auch einblenden können. Dass Leute anfangen zu theorisieren, kann man ihnen halt schwer vorwerfen, wenn diese Zufälle immer mit einer gewissen Tendenz auftauchen. Und da soll sich jeder selber beim ÖRR-Blog und Critical Cat eine Meinung drüber bilden. Eine Sache kann man aber sagen, dass man AfDler zu Wort kommt. Und man vergisst das zu erwähnen, dass er das ist. Das kommt verschwindend selten vor.
Wir fragen bei der Redaktion von Maischberger nach. Die teilt uns mit, dass den Gästen kein Geld für die Teilnahme an der Show gezahlt werde. Und dass Parteipolitiker keine Publikumsgäste platzieren dürften.
Okay, wer darf dann Studiogäste platzieren? Ja, anscheinend die Macher der Sendung oder etwa nicht. Wer hat denn in den Raum gestellt, dass ein Parteipolitiker entschieden hätte, dass er dort zu sitzen hätte? Auch hier ist die Sache ja nun mal die, wir werden es nie wissen. Vielleicht war das ja auch einfach mal wieder ein Zufall. Aber eine Masse an Zufällen, die in dieselbe Kerbe schlagen, lässt die Frage groß werden, ob es dann alles Zufälle sind.
Das ist Konstantin Saalfeld.
In einem weiteren Post werden persönliche Informationen zu Konstantin Saalfeld veröffentlicht. Unter anderem sein Name, Fotos und sein politischer Background. Ein Zeitungsausschnitt von 2022 zeigt ihn als einen der damaligen Sprecher der Grünen Jugend Osnabrück.
Persönliche Informationen, die öffentlich einsehbar sind, die er nicht gegen seinen eigenen Willen hat veröffentlichen lassen, so die Mutmaßung. Das sind alles öffentlich zugängliche Informationen über ihn, in deren Rahmen er selber mit seinem Gesicht sichtbar eben zu seiner politischen Aktivität steht. Die hat nichts veröffentlicht, was dieser Mann nicht ohnehin schon in der Öffentlichkeit hatte.
Dieser Post markiert einen Wendepunkt im Shitstorm gegen ihn. Ab jetzt bekommt Konstantin Saalfeld Nachrichten, von denen er sich bedroht fühlt.
Bete bei Gott, dass du nach 22 Uhr nie wieder das Haus verlassen musst, du Scheiß. Denn da warten für dich nicht mehr nur die Fachkräfte, sondern auch Leute, über die du ja meinst, nur zu lachen.
Ja, auch solche Äußerungen würde ich halt persönlich nicht überbewerten. Ja, sowas schreibt man nicht, sowas sollte man nicht schreiben, sowas liest man nicht gerne, aber es ist eine Realität auf Social Media. Das ist leider so, solche Leute wird es immer geben. Sie tauchen nun mal stochastisch wahrscheinlich auf, gerade wenn es politisch kontrovers wird, aber wenn es um Bedrohungen geht. Wenn man möchte, soll man die gerne anzeigen. Ernst nehmen würde ich diese aber eher, nicht wenn sie in irgendeiner Kommentarsektion stehen, sondern wenn sie in meinem privaten Briefkasten zu finden ist. Dann hat das für mich eine ganz andere Qualität. Und eine wirklich ernstzunehmende, echauffierende, emotional zerrüttende Qualität scheint es für ihn auch nicht zu haben. Am Ende, leider erst, des Beitrages wird uns präsentiert, wie er mit diesen Kommentaren umgeht und ich bin der Meinung, er macht's genau richtig.
Er hat sie quasi neu geclaimed und macht TikToks, in denen er über seine Erfahrungen spricht.
Heute ranken wir die Top-Hass-Kommentare, die ich bekommen habe, nachdem ich bei Maischberger im Hintergrund zu sehen war. Verdammter Systemling, dich brauchen wir im neuen Deutschland nicht mehr.
Um nicht zu sagen, er macht den Salzmann, vollkommen richtige Herangehensweise, leider erst ganz am Ende dieses Beitrages eingespielt. Hätte man das jetzt direkt hinter die Szenen geschnitten, die wir vorhin gesehen hätten, würde man sich die Frage stellen, okay, also da kann er Witze drüber machen, warum hat er sich dann bei irgendwelchen Beleidigungen bedroht gefühlt? Er zeigt ja mit dieser Herangehensweise, dass er sich frei dazu entscheiden kann, es nicht ernst zu nehmen, daraus Content zu machen und damit aber klar macht, so ein Storm, der ist halt nicht so dramatisch. Dann gibt's halt ein paar Tage blöde Kommentare, die kann man entweder ignorieren oder man geht halt dann humoristisch im Nachgang darauf ein, macht daraus sogar noch Content.
Das Bundeskriminalamt erfasst immer mehr strafbare Hassbeiträge im Netz. 2024 registrierte das BKA mehr als 10.000 Fälle. Das sind 4-mal mehr als noch 2021.
Ja, womit hängt das zusammen? Sind die Leute auf einmal 4-mal so aggressiv im Internet geworden? Oder hängt das vielleicht auch mit etwaigen Meldestellen und Trusted Flaggern zusammen, die automatisiert das Internet durchsuchen nach solchen Einlassungen oder Meldeagenturen, bei denen Politiker teilweise Kunden sind, die dann nach Beiträgen suchen, die man schön abmahnen kann, um eine schnelle Mark zu machen? Alles Organe, die dazu führen, solche Zahlen zu erhöhen, auf denen man dann wiederum für eine härtere Regulierung, also Zensur von Social Media argumentieren kann. Naja, die Dame hat selber eine Analyse dafür.
Das Problem ist offenbar so groß, dass die Ermittler bundesweite Aktionstage durchführen.
Ja, oder das Problem ist mittlerweile zu einem solchen Politikum hochstilisiert worden, dass man wenige mit solchen Hausdurchsuchungen bestrafen möchte, um Tausende damit zu erziehen. Ich meine, was haben wir hier? Zugrunde liegende Straftaten sind unter anderem Beleidigungen. Da würde es auch reichen, den Leuten Post zukommen zu lassen. Ich glaube nicht, dass bei Leuten, die eine Beleidigung im Internet schreiben, eine große Fluchtgefahr besteht oder eine Sicherung von Beweismitteln in Form von einer Hausdurchsuchung angemessen wäre. Und die Leute melden sich dann über ihren Anwalt dann bei den Strafverfolgungsbehörden oder so. Nein, wir machen Hausdurchsuchungen wegen Online-Postings. Wir treten Leuten die Tür ein. Das ist ja eine Eskalationsstufe, die von den Strafverfolgungsbehörden an der Stelle dann instruiert, eben durch die Ministerien, die eben für so eine Koordination verantwortlich sind, durchgeführt werden.
Diese Entwicklung beobachtet auch sie, Claudia Otte von HateAid.
Ach, HateAid! die uns in ihrem Twitter-Beitrag erzählt haben, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gäbe. HateAid selber sind jetzt Trusted Flagger geworden, zusammen mit der Meldeagentur Respect. Das heißt auch HateAid. Wir besitzen nun eine durch den Digital Services Act ausgestattete Höchstkompetenz, was die Meldung von Beiträgen angeht. Von Trusted Flaggern gefleckte Beiträge müssen mit Priorität behandelt werden und unverzüglich einer Entscheidung zugeführt werden. Wenn man es polemisch ausdrücken wollte, treten Trusted Flagger eben als eine Art Meinungspolizei auf. Hier wäre ich auch mal interessiert an ein paar internen Statistiken, wie viele linksradikale und extreme Beiträge von dieser Meldestelle selber denn schon verfolgt worden sind. Hören wir weiter.
Eine Beratungsstelle für Betroffene von Hass im Netz. Seit 5 Jahren beschäftigt sie sich mit digitaler Gewalt. Ihr fällt auf, Shitstorms gehen oft von einzelnen Akteuren aus.
Okay, wir erwähnen nicht, dass die Trusted Flagger sind. Also, dass sie von der Bundesnetzagentur, einer staatlichen Behörde, ernannt worden sind, diese Aufgabe zu erfüllen. Das wäre interessant gewesen, um einzuordnen, um welche Institution es sich hier handelt. Auch, dass diese gefördert wurde im Rahmen des Bundesförderprogramms Demokratie leben. Insgesamt sind es 4,7 Millionen Euro Steuergeld, die in diesen Laden geflossen sind. Weder erwähnt man das, noch dass sie ernannter Trusted Flagger sind. Warum nicht?
Kellner tauchte sogar in einem Verfassungsschutzbericht von Nordrhein-Westfalen auf. Dort heißt es, Kellner sei ein Rechtsextremist, der sich immer wieder verächtlich über demokratische Entscheidungsprozesse äußere.
Multiplikatoren spielen für die Szene der Delegitimierer eine wichtige Rolle. Sie dient zum einen als Sprachrohr der Szene und zum anderen als Anheizer.
Er erreicht als Social-Media-Aktivist seit Jahren eine sehr hohe virtuelle Reichweite und machte während der Corona-Pandemie fortwährend in seinen Beiträgen demokratische Entscheidungsprozesse und die entsprechenden Institutionen von Legislative, Exekutive und Judikative verächtlich und trägt damit zur Delegitimierung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bei. Alter! Ihr habt mit eurer autoritären Maßnahmenpolitik, begründet auf der größten politischen Lüge seit Jahren namens die Pandemie der Ungeimpften, uns hier die Grundrechte weggenommen und selber damit die freiheitlich-demokratische Grundordnung insofern delegitimiert, als dass ihr sie offenbar willkürlich anhand von politischen Definitionen von einem Notstand aushebeln könnt, die Bevölkerung spalten könnt und diskriminierende Maßnahmen, die sie da reinnudgen sollen, sich das richtige Pharmapräparat zu drücken, mittels Notstandgesetzen einfach so verfügen. Und dann einfach sagen, jetzt ist alles vorbei. Das ist aber derjenige, der solche Entscheidungsprozesse satirisch überspitzt kritisiert. Das ist der Delegitimierer der Demokratie, alles klar.
Delegitimierer sind laut Verfassungsschutz Menschen, die gezielt das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen untergraben wollen.
Allein das ist doch schon absolut Orwellsch. Ich meine, wer garantiert mir denn, dass man diesen Begriff nicht einfach benutzt, um damit Kritiker, die man nicht mag, zu diffamieren und zu markieren und etwaige Überwachungsmaßnahmen gegen ihn damit zu begründen? Die Grundmöglichkeit, Kritiker an Institutionen als Delegitimierer zu führen, sie als solche öffentlich zu machen, ist doch bereits schon das Orwellsche Element an dieser Kategorie.
Denn Critical Cat macht vor allem eins. Sie recherchiert und teilt Details zu Menschen, die sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äußern.
Oh, ein interessanter Frame, ganz interessanter Frame, den man sich hier ausgesucht hat. Für den Sachumstand, dass immer wieder Parteirepräsentanten oder Leute, die mal was mit dem Öffentlich-Rechtlichen zu tun hatten oder mit politisch aktiven Stiftungen, eben nicht transparent als in dieser Tätigkeit tätig dargestellt werden, ihre Meinungen also in einem bürgerlichen Gewand präsentiert werden und wir unter der Annahme, dass sie sich nicht gegenteilig ihres politischen Aktivismus einlassen werden, eine Meinung unter anderem zum Beispiel von Parteirepräsentanten reingedrückt bekommen, ohne dass man uns das sagt, dass sie das sind. Das ist halt einfach nicht transparent und das gleicht Critical Cat mit ihrer Arbeit aus. Beantwortet doch mal die Frage, warum das so oft passiert bei euch.
In einem Video auf YouTube erklärt sie:
Ich kritisiere den ÖR dafür, dass Politiker im Programm auftauchen und politische O-Töne machen auf Demos oder in irgendwelchen Talkshows. Und Politiker sind Personen des öffentlichen Lebens. Und Politiker wollen gewählt werden. Und ich denke, dass es halt ein Unding ist, wenn der ÖRR dann die Tatsache unterschlägt, dass diese Leute gewählt werden können.
Ja, dann sagt uns doch mal, warum das so oft passiert. Was war verlogen oder falsch an dieser Kritik von ihr? Schade, da habt ihr leider wirklich eine Gelegenheit ausgelassen, euch dazu mal einzulassen.
Wir sind eben auf die Ex-Accounts gegangen und haben uns dann die Follower- und Following-Listen automatisiert heruntergeladen.
Auf Grundlage dieser Listen erstellen Stefanie und Gina eine Visualisierung der X-Accounts. Sie zeigt, die beiden Accounts haben eine große gemeinsame Followerschaft. Wir erkennen, allein 6.700 Accounts folgen sowohl Tim Kellner als auch Critical Cat.
Naja, die Sache ist halt die, der For You-Algorithmus ist halt relativ gut. Der schlägt dir halt, wenn du viel von Cat oder Tim Kellner schaust, halt höchstwahrscheinlich irgendwann einen der beiden an. Mir werden zum Beispiel immer wieder neue linke Accounts, die ich vorher nicht kannte, angezeigt, weil ich besonders viel unter linken Accounts interagiere. Aber okay, ja, man teilt sich also in Teilen, zumindest auf Twitter, die Followerschaft. Und nu?
Bei Critical Cat macht das im Mai 2025 knapp die Hälfte ihrer gesamten Followerschaft aus. Unter den gemeinsamen Followern finden wir einige Accounts mit ähnlicher Gesinnung. Und auch AfD-Accounts, zum Beispiel von ihm. Jens Kotter, Landtagsabgeordneter in Thüringen.
Ist das dann eigentlich schon Gesinnungsschnüffelei? Also was ist der Zweck hiervon? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wofür da gerade meine Gebührengelder verwendet worden sind. Ich meine, man hat da einen Drehtermin veranschlagt, damit man herausfindet, dass Accounts, zum Beispiel von Tim K., die eher AfD-nah sind, gefolgt werden von Leuten, die AfD-nah sind. Das ist ja also, wow. Ich meine, ich verstehe noch nicht mal den propagandistischen Wert, außer, ja, naja, also vielleicht einzuhaken in den ohnehin schon etablierten Frame AfD blöd und ne, also folgen dann halt den Accounts AfD-nahe Leute, damit die Accounts blöd oder so. Investigativjournalismus.
Und da waren teilweise schon so eindeutige Symbole auch drin, natürlich viele blaue Herzen, was ja immer so auf die AfD oder Nähe zur AfD hindeutet oder ja andere Symboliken, die schon so klar, würde ich sagen, dieser rechten Bubble auf X irgendwie zuzuordnen sind.
Ja, liebe Grüße an euch alle. Tja, das ist natürlich ein krasser Erkenntnisgewinn für uns alle. Leute, die Content machen, der eher Konservative und Rechte interessiert. Linke finden den Öffentlich-Rechtlichen in der Regel nämlich ziemlich cool. Folgen Kanälen, die öffentlich-rechtliche Beiträge entweder satirisch zerlegen oder sie dabei immer wieder aufzeigen, wie man uns eben intransparent verschweigt, dass dort ein Parteirepräsentant zum Beispiel wieder zu Wort gekommen sei. Heftig, mein Weltbild hat sich grundlegend verändert.
Die Analyse des SWR Data Lab zeigt, die Posts, etwa über Konstantin Seifeld, erreichen ein vernetztes Publikum.
Weil die Leute, die da followen, unter wahrscheinlich hunderten Leuten, denen sie sonst noch followen, auch Tim Kellner und Critical Cat folgen. Deswegen sind die jetzt alle miteinander vernetzt, weil da eine gewisse Menge an Leuten zwei Accounts folgt.
Auch sie hat die Wut von Tim Kellners Followern zu spüren bekommen.
Wenn du meinst, meine Landsleute in so einer Art und Weise zu beleidigen oder zu Gewalt und Mord gegen diese aufzurufen, dann lernst du mich kennen. Rechtsstaatlich, direkt und frontal.
Okay, also der Vorwurf gegen Tim Kellner macht hier klar, dass sie ihn rechtsstaatlich kennenlernt. Das ist natürlich skandalös. Das geht ja nicht. Also der kann ja nicht rechtlich gegen irgendjemanden vorgehen, wo er die Notwendigkeit sieht, das zu tun. Oder eben auch die Rechtfertigung in einer Äußerung, die vielleicht in dieser Art und Weise relevant wäre. Was ist denn die Äußerung?
Weißt du, wie an Avocados nervt, ist so, die werden sehr schnell braun, wenn man die ein bisschen länger liegen lässt, ne? So wie die Sachsen, ja.
Okay, also ein linker Comedian. Ne, versteht ihr, wenn wir die Sachsen nicht mit genug Propaganda links machen, dann werden die zu Nazis. Das ist die Aussage dieses Witzes.
Die hat man auch lange liegen lassen. Aber es gibt so einen Trick. Und zwar, man macht einfach so ein bisschen Zitronensaft über die Avocados und dann werden die nicht braun. Deswegen mein Vorschlag, wir nehmen einfach Löschflugzeuge, füllen die mit Zitronensaft und lassen die über Chemnitz fliegen. Und wenn das nicht funktioniert, Napalm.
Ja, also ich meine, was ist die Aussage von dem Witz? Was ist die Aussage? Wenn wir die nicht politisch umgedreht bekommen, dann wäre es besser, wenn die nicht mehr da wären. Das ist für mich die Aussage dieses Witzes. Also ich würde in der heutigen Zeit eine Wette halten, dass ein ähnlicher Witz gemünzt auf eine marginalisierte Gruppe unter den Migranten zum Beispiel, getroffen von einem rechten Comedian, zu einer Anzeige wegen Volksverhetzung geführt hätte.
Als Tim Kellner sein Video postet, folgen Hass und Hetze, wie sie erzählt.
Du bist fällig.
Hässlich und dumm. Da müsste man.
Danny Hollick und Clara Maria Kropp.
Die Alte wird sich nirgends mehr hintrauen. Da werden die Leute schon für sorgen.
Dann waren ja da auch Drohungen, also von Drohungen, dass sie zu meiner Show kommen und, keine Ahnung, mir da auflauern. bis hin zu Morddrohungen an meine Mutter. Also da war wirklich alles irgendwie mit dabei. Ja.
Morddrohungen. Auch hier, wie gesagt, Folgendes. Gerne anzeigen, wenn ihr so etwas bekommt. Jetzt aber abseits vom strafrechtlich Relevanten, von dieser Diskussion. Wenn so eine Morddrohung, zusammengesetzt aus irgendwelchen Buchstaben, die man aus Zeitschriften ausgeschnitten hat, in deinem privaten Briefkasten landet, hat das eine andere Qualität, als wenn das jemand bei Instagram als private Nachricht formuliert.
Der Hass, die Drohungen gegen Groppler, sie kommen nicht von Tim Kellner selbst, sondern von seinen Followern in den Kommentaren. Wie so oft.
Das heißt, Tim Kellners Einlassungen haben nicht dazu angeheizt, man kann ihm das also nicht zu Lasten legen. Und hat man jetzt bei jedem dieser Kommentatoren nachgeschaut, ob sie Tim Kellner dann auch wirklich folgen? Sei es drum, geschenkt. Punkt 2. Was hat man denn gedacht, was passiert, wenn man einen linksradikalen Joke bringt über den Osten, bei dem man gerade mit der Assoziation Flugzeuge werfen irgendwas über unsere Städte ab, gewisse Knöpfe drückt, die recht emotionale Erinnerungen bzw. generationale Traumata wieder aufrühren, so im Hinblick auf Dresden und so. Hier ist die Reaktion darauf dann der Hass. Hätte ein Rechter diesen Witz gemacht, in meinen Augen ganz klar, wäre das dann der Hass gewesen und die Reaktion darauf der Aufstand der Anständigen, der sich gegen die Hetze wehrt. Solange es zu Lasten der Deutschen geht, in diesem Falle der ostdeutschen Bevölkerung, weil einem die politische Meinung nicht gefällt, ist es Hass, wenn sich Leute darüber aufregen und eben einige davon im Ton vergreifen. Und da man hier mit seinem Rechercheteam nicht rüberkommen möchte, wie irgendwelche politisch motivierten Stalker, besucht man jetzt das Fantreffen von Tim Kellner und versucht es dann zu infiltrieren. Was tatsächlich auch gelingt.
Was sagt Tim Kellner zu all dem? Auf unsere wiederholten Interviewanfragen antwortet er nicht. Also probieren wir es hier.
Er hat also durch seine Ignoranz euch gegenüber klargemacht, dass er keinen Kontakt mit euch möchte. Und was macht der Öffentlich-Rechtliche, nachdem er Anfragen gestellt hat an Leute, die sie in der Öffentlichkeit verbrennen wollen aufgrund ihrer Meinung, die dann aber keinen Kontakt zu ihnen haben möchten? Man besucht sie persönlich. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, bei mir standen sie bei meinen Eltern vor der Haustür. Hier wird dann ein Fantreffen infiltriert. Es ist unglaublich, was wir hier von unseren Gebührengeldern finanzieren.
Doch?
Nein, weg!
Wir sind offensichtlich nicht erwünscht.
Das gibt's ja nicht. Das ist ja also wirklich nicht zu fassen. Da haben Leute relativ deutlich gesagt, sie wollen keinen öffentlich-rechtlichen Journalisten, der nichts Gutes im Schilde führt, auf ihrer Veranstaltung haben. Nachdem ihr dann also diese Absage bekommen habt, habt ihr euch gedacht, ja, dann machen wir es halt verdeckt.
Deswegen versucht es mein Kollege Michael Trammer mit versteckter Kamera.
Ja, das wirkt in keinster Art und Weise irgendwie stalkermäßig oder gesinnungsschnüfflerisch. Wenn sich hier der Öffentlich-Rechtliche schon so borderline geheimdienstlicher Methoden der Infiltration eines Treffens mit versteckter Kamera und Aufnahmetechnik bedient, weil das ein Fantreffen ist von einer Personalie, die einem politisch halt offenbar nicht gefällt. Davor stellst du eine Anfrage, die ignoriert wird, dann kommst du persönlich vorbei, kriegst noch eine Absage und dann denkst du dir, oh ja, sie hätten ja auch freiwillig sagen können, dass wir reinkommen dürfen, dann kommen wir halt trotzdem rein. Wir können uns dafür bedanken, dass man hier so offen zelebriert, wie man arbeitet. Diese Leute fühlen sich so sehr in der Position, hier gerade das Gute zu tun, den Faschismus oder was auch immer zu bekämpfen, dass sie komplett die Außensicht verloren haben für das, was sie da eigentlich gerade abziehen. Ich finanziere hier mit meinen Gebührengeldern, dass ein rechter YouTube-Satire-Kanal und ein von ihm ausgerichtetes Fantreffen zur Zielscheibe einer Infiltration mit versteckter Aufnahmetechnik wird.
Nach dem Dreh schildert Michael mir seine Eindrücke.
Da waren sehr unterschiedliche Leute, würde ich sagen. Von so Kindern bis ältere Leute, alles. Auch ohne groß Fragen in die Richtung zu stellen, haben Leute sofort irgendwie über Überfremdung geredet, darüber, dass man in unseren Städten nicht mehr sicher ist.
Was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Unsere Städte sind vollkommen sicher, es gibt keine Probleme, hier gibt es nichts zu sehen.
Straubing ist doch gut mit Überfremdung, nicht wie bei uns in Köln, ne? In Köln brauchst du einen Reisepass.
Das war halt ein Joke. Also der musste jetzt in die Doku rein, dass da jemand einen Witz gemacht hat über den Migrationsanteil in Köln.
NRW ist komplett nicht deutschsprachig.
Die Gesprächsthemen gleichen sich. Überfremdung, Corona, die Grünen als Feindbild.
Ja, und soll diese ideologische Grundverortung jetzt Rechtfertigung genug dafür sein, dieses Treffen infiltriert zu haben? Was ist denn Tim Kellner für euch? Vielleicht auch ein Feindbild? Was ist denn die AfD für die Grünen? Vielleicht auch ein Feindbild? Jetzt filmt man da also verdeckt irgendwelche Boomer, die mit dem Motorrad vielleicht mit ihren Kindern dorthin gekommen sind, um mit lecker Bierchen in der Hand und einer Bratwurst einen schönen Nachmittag zu haben. Und die fängt man jetzt ein bei irgendwelchen verkürzten Stammtischsprüchen, die da halt höchstwahrscheinlich auch mit einem leicht ironisch und sarkastischen Unterton getätigt wurden.
Ich habe einen Kumpel, der heißt wirklich Habeck.
Der Arme.
Das könnte irgendwann mit der Todesstrafe enden.
auf. Was für eine Wirkung soll hier erzeugt werden? Natürlich kann das Gedächtnisprotokoll nicht den Tonfall von ihm nachahmen. Der will jetzt Habeck was Böses oder was? Oder wollte er gerade einfach nur einen blöden, derben Stammtischwitz machen? Den genauen Tonfall wollte man nämlich nicht nachahmen in seinem Gedächtnisprotokoll. Wir alle können uns fragen, warum. Und hier kommt der nächste Punkt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr die folgende Wirkung für intendiert oder nicht intendiert haltet. Aber für mich ist die Wirkung, die daraus folgt, die folgende, und zwar Einschüchterung. Leute, die auf solche Fantreffen gehen, müssen jetzt also damit rechnen oder können damit rechnen, dass dort ein Genre im Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, also auch von einem selber bezahlt, dort dann verdeckt Aufnahmen anfertigt, um Leute bei irgendwelchen Stammtischparolen zu erwischen oder derben Witzen, die man dann in einer Art und Weise inszeniert, dass sie in negativer Art und Weise zurückfallen auf denjenigen, der zu diesem Fantreffen eingeladen hat.
Fällig ist, ein Großteil der Besucher trägt Kleidung in den Farben Schwarz-Rot-Gold.
Ja, was ja based ist. Schwarz-Rot-Gold, das sind die Farben unseres Landes. Was für ein Frame legt ihr darauf?
Aber uns fällt auch Symbolik auf, die je nach Kontext verfassungsfeindlich ist.
Vielleicht war noch spannend, dass es sehr viele Leute gab, die so ganz offensichtliche, so rechtsoffene Symbole getragen haben.
Was heißt in diesem Kontext eigentlich viele? Kann er das mal quantifizieren? Was genau ist rechtsoffen? Was ist die Definition davon? Na gut, lassen wir es mal dahingestellt. Man spürt also zwei Leute auf, die ein T-Shirt tragen aus einem Shop, der wiederum betrieben werden soll von einem Neonazi, und man findet diesen einen Typen hier, der dafür herhalten kann, die gesamte Veranstaltung zu verbrennen. Ich glaube, man hat sich schon gefreut, dass man so jemanden hier aufgetrieben hat, damit man nämlich folgende Conclusio, die danach anschließen wird, daraus schließen kann.
Das steht für White Power in der Neonazi-Szene.
Das Tragen des Keltenkreuzes stufen Gerichte in Deutschland regelmäßig als strafbar ein. Außerdem trägt der Mann darüber, gut sichtbar, den SS-Totenkopf. Ein eindeutig rechtsextremes Symbol, das öffentlich gezeigt strafbar ist.
Ja, absolut widerlich, geht absolut nicht, gehört dafür auch angezeigt und so jemand gehört nicht auf so eine Veranstaltung. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ob er jetzt meint, damit provozieren zu müssen oder aus ideologischer Überzeugung dieses Abzeichen trägt, ist dabei auch völlig egal. Der hat da nichts verloren. Jemand, der mit sowas rumläuft, müsste eigentlich auch wissen, dass er damit so einer Veranstaltung massiven Schaden zufügen kann. Und ich werde mich mal jetzt nicht in Verschwörungstheorien ergehen, wer das am Ende war und warum derjenige vor Ort war. Wir wissen es schlichtweg nicht. Unser Investigativjournalist hätte da vielleicht einen der Veranstalter drauf ansprechen können und schauen können, wie die darauf reagieren. Ich gehe mal davon aus, die hätten ihn hochkant rausgeworfen. Das wahrscheinlich nicht so zimperlich.
Auch diese Männer scheinen sich im Umfeld von Tim Kellner wohlzufühlen. Genau wie dieser Besucher in AfD-Shirt.
Versteht ihr? Damit ist das ja alles über einen Kamm zu scheren und hat nichts damit zu tun, dass zu einer 100.000-fach eingeladenen Veranstaltung halt aus ganz Deutschland Leute vorbeikommen, die auf so eine Veranstaltung nicht gehören. Jetzt wird das also alles über einen Kamm geschert. Schaut mal, die AfDler fühlen sich mit denen wohl, Tim Kellner fühlt sich mit den allen wohl. Dann denken die ja alle dasselbe und dann sind die alle gleich drauf und das sind irgendwie alles dann schon Nazis. Und das ist das, was dadurch rüberkommen soll.
Undercover gelingt es meinem Kollegen, direkt mit Tim Kellner zu sprechen über den Hass im Netz.
Wen zerlegst du als nächstes?
Wer sich anbietet und wer es verdient hat. Ich suche das dann immer situativ aus und die kriegen dann natürlich richtig.
Tim Kellner offenbart hier, dass er seine Opfer auswählt. Und
Opfer, ich bitte dich. Dann kommst du in seiner Sendung vor, er saugt an seiner Fake-Zigarre und sagt dann, fliegt sie alle ein und so weiter und so fort. Also was heißt da konkret Opfer? Wenn Tim Kellner einen Politiker behandelt in seinem satirischen Format, dann ist dieserjenige Opfer geworden von Tim Kellner. Interessantes Wording dafür, wenn jemand Gegenstand in einem satirischen Beitrag wird, bei dem euch aber die politische Einstellung des Erstellers nicht gefällt.
Die Influencer, die besonders stark einflussreich sind, beherrschen auch das Spiel, nicht zu extremistisch zu sein.
Sie beherrschen das Spiel, nicht zu extremistisch zu sein. Ja, oder sie sind halt einfach keine Extremisten. Hier wird halt immer und immer wieder unterstellt. Das ist halt dieser implizite Vorwurf, der für mich da drin liegt, dass halt Leute, die sich in diese Art und Weise einlassen, in Wirklichkeit halt noch viel dunklere Gedanken hegen würden, was ganz Schlimmes im Schilde führen, sich aber maskieren. Also man kann Gedanken lesen an dieser Stelle. Das ist eigentlich das, was ich sagen möchte.
Das ist Professor Andreas Zick. Er ist Konfliktforscher an der Uni Bielefeld und leitet das Institut für Konflikt- und Gewaltforschung. Seit Jahren untersucht er die Strategien rechtsextremer Netzwerke.
Rechtsextreme Netzwerke. Haben wir es denn hier mit Extremismus zu tun? Mit jemandem, der Bomben baut, um den Staat zu stürzen? In Persona Critical Cat und Tim Kellner? Auch hier immer wieder die Markierung. Hier geht es um Extremismus, hier geht es um Extremismus. Während uns der Extremismus als solcher in Form von Gewalttaten politischer Natur oder ernsthaften Ambitionen, den Staat zu stürzen, nicht nachgewiesen wird.
Er warnt, gerade Figuren wie Tim Kellner seien für sie besonders wertvoll.
In diesen rechtsradikalen, nationalistischen...
Was denn jetzt? Rechtsextrem oder rechtsradikal oder nationalistisch? Das ist halt einfach, es wird so durcheinander Mann, das ist ein Typ von der Uni und er wirft diese Begriffe einfach die ganze Zeit um sich. Wollen wir da nicht ein bisschen präziser bleiben?
Netzwerken. Sind solche Personen hochattraktiv? Weil sie sind die Brücke in die Mitte. Das Ganze funktioniert nur mit Unterhaltungswert.
Ist halt problematisch. Man kann den Leuten keinen Extremismus nachweisen. Hier wird auch nicht belegt, was sie unter Extremismus verstehen. Und dann ist das Problem nämlich, dass die hier kritisiert werden, nicht extremistisch genug sind, sodass man ihnen jetzt diese Brückenfunktion unterstellen würde.
Weil die rechte Szene möchte diesen vorideologischen Raum, diesen, der nicht eindeutig rechtsextrem ist, der nicht eindeutig die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreift, braucht eigentlich solche Personen als Brücke dann in die Mitte hinein.
Und aha, okay. Das heißt, man hat ein Problem damit, dass es Leute gibt, die eben nicht rechtsextrem sind, aber trotzdem halt nicht so eingestellt sind wie ihr, die satirisch überspitzt kommentieren. Und dann wird hier unterstellt, die würden eine Brücke darstellen in Richtung des Extremismus. Wer ist denn durch ein Video von Tim Kellner zum Rechtsextremisten geworden, der politische Straftaten verübt? Was für eine Brücke in Richtung Linksextremismus, die in keiner Form jemals hier thematisiert werden wird, stellen Bands dar, die Gewalt zum Beispiel gegen Polizeibeamten verharmlosen in ihren Texten oder glorifizieren. Diese Brücke ist durchaus authentischer und logisch nachvollziehbarer als ein Typ, der satirisch Zeitungsartikel kommentiert. Sie zeigen einfach so deutlich, wie sie die politisch Rechte einfach für die Existenz dieser Meinung als solcher, abseits des Extremismus schon, nicht mögen. Ich muss sagen, ich habe an der Stelle auch die Nase voll, meine lieben Freunde. Wenn euch meine Einlassungen und Kommentare gefallen haben oder auch nicht, kommentiert es sehr gerne. Seid so lieb, lasst hier sehr gerne ein Like und ein Abo da. Achtung Werbung, schaut beim Affiliate-Link für God's Rage vorbei. Ich bekomme ein bisschen Provision, wenn ihr darüber bestellt. Werbung Ende. Und in diesem Sinne würde ich sagen, dem SWR mal wieder bei seiner Recherche auf die Finger zu schauen, schadet an der Stelle nie und PC.
Die Influencer, die besonders stark einflussreich sind, beherrschen auch das Spiel, nicht zu extremistisch zu sein.